Ich bin der absoluten Überzeugung, dass hier in der biologischen Materialwelt so viele Chancen für uns noch liegen und schlummern, die wir untersuchen, die wir erforschen müssen und die wir in die Baupraxis bringen müssen. Wenn wir über Bauwende sprechen, ist das ja nicht eine rein geistige, akademische Arbeit, sondern von allem eine händische Arbeit. Und ohne das Handwerk können wir das überhaupt nicht erreichen.
Herzlich willkommen zur 32. Episode von Architektur statt Planung, dem Podcast der Bundesarchitektenkammer. In dieser Staffel verlassen wir den Pfad der Theorie des nachhaltigen Bauens und widmen uns der Praxis. Denn was wir theoretisch wissen können, wissen wir. Und das fehlende Wissen können wir nur durchs Machen erlangen, wie die VorreiterInnen der Bauwende stets betonen. Mein Name ist Kerstin Kunekat und heute spreche ich mit dem Architekten und KIT-Professor für nachhaltiges Bauen, Dirk Hebel. Wir sprechen nicht viel über den gewonnenen Solar Decathlon, den das RoofKit-Team 2022 gewonnen hat, denn darüber wurde bereits sehr viel berichtet, zu Recht. Für alle, die sich das preisgekrönte Aufstockungsmodulprojekt noch einmal anschauen möchten, habe ich Infos dazu in den Shownotes verlinkt. Und jetzt geht es los mit dem Gespräch. Herzlich willkommen, Herr Hebel. Sie erforschen das zirkuläre Bauen seit vielen Jahren. Sie sind seit 2017 Professor für nachhaltiges Bauen und Dekan der Architekturfakultät am KIT, wo wir jetzt gerade auch sitzen. Sie haben vorher auch international an Universitäten gelehrt, in Singapur und Addis Abeba in Äthiopien. Und heute sprechen wir über die Bauwende hier erstmal in Deutschland in der Praxis. Weil die Staffel hat den Titel Erprobung in der Praxis. Weil wir uns ja alle einig sind, dass wir eigentlich alles wissen, was man theoretisch wissen kann. In Episode 1 habe ich Margit Sichrowski gefragt, was zirkuläres Bauen ist. Sie nannte unter anderem die zwei Leitgedanken Form follows Availability und Design for Disassembly. Also bauen mit dem, was da ist und sortenrein und rückbaubar bauen. Welche wichtigen Aspekte des kreislaufgerechten Bauens würden Sie ergänzen?
Ja, also ich glaube natürlich, dass es, wenn wir über die Kreislaufgerechtigkeit im zukünftigen Bauen sprechen, wir einfach zwei grundlegende Voraussetzungen brauchen. Das heißt, dass wir einerseits so konstruieren, das heißt, dass wir so fügen verschiedene Bauteile und Materialien, dass sie für künftige Generationen wieder in ihrer Originalität, das heißt auch in der Qualität zur Verfügung stehen. Und auf der anderen Seite müssen wir das Material selbst, das wir verbauen und die Bauteile selbst, die wir konstruieren, auch wiederum sortenrein konzipieren. Das heißt, wir haben einmal die Ebene der Sortenreinheit auf dem Material oder der Bauteile selbst. Und das Zweite ist, wie wir diese miteinander verbinden, damit wir sie eben wieder in einen Kreislauf hineinbekommen könnten. Das sind zwei wichtige Voraussetzungen der Kreislaufwirtschaft.
Ich möchte gerne mit Ihnen über Ihre Forschung sprechen, bevor wir dann auch auf die Lehre kommen und auf die Umsetzung in der Breite. Welche Aufgabe hat die Forschung für die Gestaltung der Bauwende?
Wir sitzen natürlich hier in der Universität an einem Punkt, wo wir in einem relativ geschützten Raum uns die Frage stellen können, wie wir experimentieren und wie wir Lösungen erproben können, die dann hoffentlich relativ schnell in eine Skalierbarkeit hineinkommen in die Bauwirtschaft. Das heißt, ich verstehe die Universität als Testraum solcher neuen Gedanken und Ideen. Das heißt, wir erproben hier und testen hier mit Studierenden und Lehrenden eben neue Konstruktionsprinzipien. Das heißt, wir machen uns sehr viele Gedanken darüber, wie wir Dinge fügen. Das mittlerweile hier bei der Fakultät Architektur auf ganz unterschiedlichen Maßstabsebenen, auf ganz unterschiedlichen Anwendungsfällen, vom digitalen Entwerfen über die Frage von Tragwerksplanung bis hinten zur klassischen Baukonstruktion. Veröffentlichen das auch. Wir haben im Dezember 2023 ein Buch veröffentlicht, das heißt Sortenrein bauen, in dem wir auch versuchen, die Baukonstruktion, das heißt das, was wir klassisch in der Architekturlehre immer wieder vermittelt haben, auch so weit aufzuarbeiten, dass wir eine Aktualität in der Gesellschaft erreichen. Ich kann nicht von einer Bauwende sprechen und versuchen, neuartige Konstruktionsprinzipien zu etablieren, um gleichzeitig Lehrmaterial zu benutzen, das vor 20, 25 Jahren entwickelt wurde. Das heißt, Forschung heißt für uns auch, das Wissen, das wir erzeugen, zu transportieren, in Lehrmittel umzusetzen und das dann auch mit unseren Studierenden teilweise in der praktischen Umsetzung, aber natürlich auch ganz oft in der entwerferisch-planerischen Ebene zu diskutieren und immer wieder zu verbessern und immer wieder zu testen, auch hier, ob es funktionieren kann oder nicht funktionieren kann, beziehungsweise wo die Schwachstellen und die Fehler auch noch liegen. Auch das gehört zu einem geschützten Forschungsraum dazu, dass wir eben noch Forschungsfehler machen dürfen.
Ja, die Fehlerkultur ist sowieso ein interessanter Punkt, kommen wir nachher in der Praxis auch nochmal drauf zu sprechen. Aus welchen Themenfeldern besteht Ihre Forschung zum zirkulären Bauen, beziehungsweise welche Felder erforschen Sie? Sie haben schon gerade einige genannt, Konstruktion und so weiter, aber wie gliedert sich das auf?
Also grundsätzlich arbeiten wir einerseits in dem Bereich des zirkulären Denkens und Handelns in heute, hier und jetzt. Das heißt, wir machen uns extrem viele Gedanken darüber, einmal, welche Materialien benutzen wir. Das heißt, wir sind ständig auf der Suche nach Herstellern, nach Startups, die neue Ideen entwickeln, die innovative Materialien auf den Markt bringen, sei es Materialien, die aus alten Joghurtbechern fabriziert werden und jetzt heute bei uns als Wandverkleidung genutzt werden, bis hin zu der Frage, wie fügen wir diese? Das heißt, wir bauen ständig Testbauten im Maßstab 1:1 und überprüfen auch mit Baufirmen, ob das überhaupt funktioniert und wie wir es hinbekommen könnten. Das ist sicherlich ein großer Teil unserer Forschung.
Also sehr praxisnah.
Das ist sehr praxisnah. Mhm. Und auf der anderen Seite aber auch sind wir experimentell unterwegs, indem wir auch neuartige Baumaterialien entwickeln. Das heißt, man muss jetzt nicht irgendwie Mathematik studiert haben, um auszurechnen, sogar wenn wir es schaffen würden, heute jedes Kilogramm Bauschutt, den wir haben, wieder in neues Material für zukünftige Bauaufgaben zu verwandeln, würde das unseren Bedarf bei weitem nicht decken. Das heißt, wir müssen uns auch intensiv darüber Gedanken machen, wie wir diese sogenannte Ressourcenlücke, das heißt die Lücke zwischen ich will kein Primärmaterial mehr verwenden oder sehr wenig, auf der anderen Seite aber habe ich nicht genug Sekundärmaterial, wie wir diese Lücke schließen können. Und ich bin der absoluten Überzeugung, dass hier in der biologischen Materialwelt so viele Chancen für uns noch liegen und schlummern, die wir untersuchen, die wir erforschen müssen und die wir in die Baupraxis bringen müssen. Wir speziell an der Professur Nachhaltiges Bauen beschäftigen uns schon seit Jahren mit Mycelium. Wir beschäftigen uns mit Gräsern, mit Bambus. Unser Kollege Moritz Dörstelmann jetzt hier in der Fakultät beschäftigt sich mit Weidenruten, die er robotisch bearbeitet und zu neuen Bauteilen formt. In dieser ganzen biologischen Welt bis hin zu Dämmmaterialien, zu Dämmstoffen ist ein unglaubliches Potenzial noch zu heben. Und das ist der zweite Teil unserer Forschung. Also neben der Frage der Sekundärmaterialien und deren Fügung beschäftigen wir uns mit der Erforschung neuartiger biologischer Materialien und deren Fügung. Wie gesagt, die beiden Themenwelten gehören immer zusammen.
Sind Sie bei diesem Teil auch mit anderen Firmen unterwegs? Hat sich das verzahnt?
Ja, immer wieder, weil wir uns natürlich ständig auch die Frage stellen, sind solche Dinge, die wir hier tun, skalierbar? Und das kann ich nur dann überprüfen, wenn ich zum Beispiel herausfinde, ob es genug Pilzwurzelmaterial, also dieses Mycelium, gibt, dass ich das wirklich auch im großen Maßstab, das heißt in Tonnagen und nicht in Kilogrammbereich, bekommen kann und verarbeiten kann. Und das ist immer ein wichtiger Schritt, dass man zuerst natürlich überhaupt mal die Machbarkeit beweist, aber der zweite Schritt nach der Machbarkeit ist dann eben auch die Skalierbarkeit zu überprüfen. Und wir sind da gerade dabei, das heißt auch gerade in unseren Mycel-Forschungen sind wir nicht mehr erstmal so unglaublich auf der experimentellen Seite gerade unterwegs, sondern wir sprechen mit unglaublich vielen Firmen und Produzenten auch von Speisepilzen, die uns im Endeffekt das Rohmaterial liefern können, mit denen wir dann in diese Idee hineinkommen können, neuer Bauteile und diese auch wachsen zu lassen und zu untersuchen, wie wir eben in großem Maßstab diese Materialien auch bereitstellen können.
Und wie ist Ihre Forschung organisiert? In Projekten zum Beispiel oder eben dieses Roofkit-Team, ja. Das weiß ich nicht, ob das nur für den Decathlon, der ja viel durch die Presse gegangen ist, auch nur zusammengestellt wurde, ob dieses Team jetzt weitermacht. Also wie haben Sie das aufgebaut und organisiert?
Ja. Also wir haben hier am KIT Forschungslabore, das heißt gerade diese Forschung über Pilzmyzelien, Gräser, das heißt die neuartigen Baumaterialien sind relativ klassisch organisiert, dass wir Forschungsleiter haben, das sind Biologen, wir haben Biochemiker, wir haben Materialwissenschaftler, wir haben auch Bauingenieure bei uns im Team, die relativ klassisch sich der Frage stellen, wie können wir dieses Material ständig verbessern. Wir bewerben uns dann um Forschungsgelder natürlich auch, um das zu finanzieren. Und diese Forschung läuft praktisch zuerst als Grundlagenforschung und dann eben aus dem Labormaßstab heraus in die Frage der Skalierbarkeit rein. Das ist relativ klassisch organisiert. Mhm. Die andere Forschung, die Sie gerade angesprochen hatten, das Projekt RoofKit, unser Beitrag zum Solar Decathlon 22 in Wuppertal, war interessanterweise sehr, sehr eng an die Lehre geknüpft. Mhm. Das heißt, einerseits die klassische Grundlagenforschung ist sehr stark ins Unternehmen gerichtet und die Frage, wie wir in Zukunft konstruieren, wie wir fügen und mit welchen Materialien wir das machen, ist sehr stark in die Lehre hineingerichtet. Und ja, mittlerweile hier bei meinem Team als wissenschaftliche Mitarbeiter sind auch Leute, die als Studierende noch bei dem RoofKit mitgearbeitet mhm. haben und jetzt aber auch gemerkt haben, sie würden gerne weiter daran forschen und weiter das auch praktizieren, in der Lehre zu erproben, um dann wiederum, ich habe es eben erwähnt, auch wieder das Wissen herauszutragen, sei es in Form von Lehrbüchern, sei es in Form von Vorträgen, mhm. sei es in Form von Podcasts, was wir gerade machen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir so diese universitäre Aufgabe auch verstehen und immer wieder junge Leute für diese Fragestellung begeistern und auch zu sagen, Forschung ist nicht etwas, was man nicht erreichen kann, sondern dass wir täglich an diesen Fragen eben forschen können. Und das auch immer wieder testen mit Semesteraufgaben, mit Seminaren, die wir anbieten. Wir bauen gerade eine neue Materialbibliothek hier zusammen mit der Universität Wuppertal und mit der Münster School of Architecture auf. Das sind tolle Aufgaben, finde ich, die nach vorne gerichtet sind und wo wir immer wieder Möglichkeiten haben, eben auch unsere Studierenden eine Perspektive als wissenschaftliche, akademische Mitarbeiter zu geben, damit sie auch einen Karrierepfad in diesen Fragen aufbauen können.
Okay, ich höre auch raus, Vernetzung ist wichtig. Eben haben wir schon gehört, mit Firmen auch und eben auch mit anderen Universitäten, ja. dass maximal das Wissen ausgetauscht werden kann. Es gibt auch dieses kleine Projekt oder ich weiß nicht, ob es klein ist, aber Werkhäuschen Bregenzer Wald zum Beispiel und das ist ja so Richtung Handwerk gerichtet. Ja. Fügt sich das auch mit ein in diese Art von Projekten, wie Sie es gerade beschrieben haben?
Ja, genau das Gleiche und das ist ein sehr schönes Beispiel, dass wir eben über die Kontakte in die Unternehmen hinein, in dem Fall war es die Zimmerei Kaufmann im Bregenzer Wald, mit der wir zusammengearbeitet haben und schon 2017 ein 1:1 Projekt damals gemeinsam mit Werner Sobeck in Dübendorf errichtet haben und wir begeistert waren von der unglaublichen Handwerksethik dieser Firma.
Ja. Welche Rolle spielen Handwerk, Interdisziplinarität und Hersteller?
Ja, also wie gesagt, ganz wichtig, dass wir eben nicht nur das verstehen, dass wir hier in der Universität auch in der Lehre mit Studierenden umgehen, sondern dass natürlich auch das Handwerk immer wieder begleitet werden muss in diesen Fragen, dass wir es schaffen, diese Themen auch in die Produktion von Architektur hineinzubekommen. Und ohne Handwerk und ohne Handwerkerinnen und Handwerker ist das schlichtweg undenkbar. Ja. Das heißt, wenn wir über Bauwende sprechen, ist das ja nicht eine rein geistige, akademische Arbeit, sondern von allem eine händische Arbeit. Und ohne das Handwerk können wir das überhaupt nicht erreichen. Und wir haben sehr, sehr schöne Erfahrungen gemacht, dass wir sehr viel gelernt haben, eben auch über das Handwerk und mit der Beschäftigung mit den Leuten, die dort arbeiten und uns immer wieder darauf hingewiesen haben, dass es vielleicht schon Techniken und Methoden gibt, die Jahrhunderte alt sind und die wir leider schon wieder vergessen hatten, um zum Beispiel sortenrein und kreislaufgerecht zu fügen.
Wenn man sich Ihre Arbeiten anschaut und die Ihrer Teams, sage ich mal, dann sieht man auch, dass Ästhetik auch im Vordergrund steht. Weil das ist ja auch mal so ein wichtiger Punkt, dass wir sagen, wir sammeln ja nicht nur Erkenntnisse und müssen physische und technische Bedingungen erfüllen, sondern eigentlich das Hauptaugenmerk liegt auch immer auf der Ästhetik.
Ja, ein ganz wichtiger Punkt. Auch deshalb zum Beispiel hier der Fakultät Architektur in Karlsruhe legen wir Wert, dass die Masterabschlussarbeiten immer wieder entwerferische Arbeiten sind. Also wir glauben einmal, dass die Frage dieses Grundwissens in die entwerferische Tätigkeit hineinzubekommen, sehr wahrscheinlich die komplexeste ist, die wir immer wieder trainieren müssen. Semester für Semester für Semester für Semester. Das ist sicherlich mal ein Grund. Und der zweite ist, dass ich glaube, dass die Ästhetik durchaus auch neben der Frage der Ökologie, der Ökonomie und dem Sozialen eine ganz, ganz wichtige Rolle in der Architektur spielt. Nur was ich als schön empfinde, werde ich auch pflegen und werde es lieben. Und nur wenn ich etwas liebe und pflege, wird es nachhaltig. Das heißt, wir werden es in eine sehr, sehr lange Nutzungsdauer hineinbekommen. Und deswegen, das sage ich auch meinen Studierenden immer, ist diese Frage der Ästhetik kein Nebenbei, sondern ein ganz zentraler Baustein des nachhaltigen Denkens und Bauens.
Werfen wir einen genaueren Blick auf die Lehre. Wie behandeln und vermitteln Sie das Thema kreislaufgerechtes Bauen in der Lehre?
Einmal ist natürlich wichtig, dass wir den Studierenden die Wichtigkeit und die Relevanz dieser Frage mitteilen können. Ich kann nicht etwas erklären, ohne dass ich das Verständnis der Studierenden erstmal dafür wecke. Das heißt, wir haben hier eine Vorlesungsreihe zum nachhaltigen Bauen, in der überhaupt mal die Problematik erklärt wird und theoretisch vermittelt wird, was auch die Geschichte eines nachhaltigen Denkens und Handelns hier in Europa ausmacht. Das ist die Grundvoraussetzung.
Ist das auch ein Zeichen der Übergangsphase? Also meinen Sie, in 100 Jahren zum Beispiel würde man gar nicht mehr extra noch nachhaltiges Bauen lehren müssen, sondern es wäre dann sozusagen so selbstverständlich?
Ja, aber ich glaube, dass als akademische Disziplin die Herleitung und die geschichtliche Frage, egal welche Disziplin wir anschauen, durchaus notwendig und sinnvoll ist, dass wir immer wieder darauf achten und schauen, dass wir ein Grundverständnis von einer historischen Entwicklung, einer theoretischen Grundlage und damit überhaupt das Handwerkszeug für ein Handeln erzeugen. Das heißt, mir ist schon wichtig, dass wir es auch verstehen, dass bei aller gesellschaftlichen Relevanz, die heute und hier wichtig ist, dass wir auch immer wieder verstehen, dass diese Fragestellungen nicht neu sind. Mhm. Diese Fragestellung gab es bereits im 16. und 17. Jahrhundert, indem man herausgefunden hat, dass man sehr wahrscheinlich nicht mehr Holz aus dem Wald entnehmen soll, wie gleichzeitig danach wachsen kann. Das sind Grundprinzipien, die heute noch gelten. Und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, dass wir das nicht als modische Erscheinung begreifen, sondern als wirklich notwendige theoretische Herangehensweise an eine Fragestellung, die eben nicht nur unsere Generation, sondern vor allem auch zukünftige Generationen trifft. Das ist mir wichtig, dass es eine Basis gibt, über die wir sprechen können und wir das Handwerkszeug auch unseren Studierenden mitgeben können, hier immer wieder zu argumentieren. Das heißt, wir stellen dann auch so Fragen, indem wir die Studierenden bitten zu argumentieren, warum jetzt eine oder ob sie glauben, dass eine Papiertüte nachhaltiger wäre wie eine Plastiktüte. Und hoffentlich nach unseren theoretischen Einlassungen verstehen auch die Studierenden, dass diese Frage gar nicht so einfach zu beantworten ist und dass es sehr, sehr viele Parameter gibt, die man zuerst einmal untersuchen muss, um hinterher eine wissenschaftlich korrekte Antwort geben zu können. Mhm. Da möchten wir die Studierenden hinbekommen. Das heißt, nicht aus dem Bauch heraus zu operieren und zu argumentieren, sondern aus einem fachlichen Wissen heraus. Ja. Und diese Basis muss in einer Grundlagenvorlesung, ich glaube, auch noch in 25 Jahren gelegt werden, weil damit wird man nicht geboren. Ne? Das ist ein Wissen, das sich erarbeitet werden muss. Das ist das Erste. Und das Zweite, wie wir Lehre begreifen, ist das immer wieder Üben und Testen. Das heißt, ich kann lange darüber sprechen, was es bedeutet, dass man an exemplarischen Beispielen zeigt, wie ich sortenrein und kreislaufgerecht fügen kann. Nur wenn Studierende nicht in die Lage kommen, an ihrem eigenen Entwurf auch sehr spezifisch dieses Wissen zu trainieren und in Schnitten und in Detailansichten das auch zu erproben und immer wieder sich daran zu reiben, wird dieses Wissen nicht tiefer eindringen. Das heißt, mir ist es wichtig, eben das nicht nur auf einer theoretischen Arbeit abzuhandeln, sondern vor allem auch immer und immer wieder zu üben und zu testen, wie es denn funktionieren kann. Und das ist ein sehr dynamischer Markt. Ja? Also wir erleben ja jetzt gerade erst in den letzten Jahren, dass auf einmal Firmen hingehen und auch Produkte auf den Markt bringen, die sich eben an dieser Kreislaufgerechtigkeit abarbeiten. Das heißt, Fensterhersteller, die auf einmal ihre Gläser mit Trockendichtung einbauen und nicht mehr mit Nassdichtung. Das sind ganz, ganz wichtige Schritte. Oder andere Firmen, die immer wieder zeigen, dass man eben auch darüber nachdenken kann, was passiert zum Beispiel mit dem Fenster nach der ersten Nutzungsphase. Das heißt, hier sind nicht nur konstruktive Fragestellungen in Bewegung geraten, sondern vor allem auch ökonomische Fragestellungen. Das heißt, die Firmen verstehen so langsam, dass sie ihr Geschäftsmodell ändern müssen, damit sie in Zukunft noch relevant an dem Markt demonstrieren können. Und das finde ich extrem wichtig, auch mit unseren Studierenden heranzugehen. Das heißt, immer wieder zu testen, zu fragen, auf der Lauer zu liegen, zu recherchieren, wer bietet solche Produkte an und solche Möglichkeiten an und wie kann ich die wieder in mein Denken integrieren, um gute, einfache, kostengünstige Lösungen für das kreislaufgerechte Bauen zu demonstrieren und zu zeigen. Mhm. Und das ist eben wichtig, weil ich glaube, hier ist auch die schiere Anzahl natürlich, wenn wir ein Seminar veranstalten und wir machen das mit 30 Studierenden und alle 30 liegen auf der Lauer, lernen wir alle brutal viel, als wenn wir nur zu dritt auf der Lauer liegen. Und deswegen finde ich die Verzahnung von Lehre, Forschung und Praxis so unglaublich wichtig.
Ich finde es auch interessant, normalerweise lernen Studierende der Architektur planen und aufbauen. Ich weiß von einer Studentin von Ihnen, dass Sie auch Rückbau-Workshops veranstalten. Also Sie lassen Studierende zum Beispiel Gebäude der Nachkriegszeit auseinandernehmen und daran eigentlich scheitern, weil die Häuser aus der Zeit nicht sortenrein gebaut sind, sondern oft verklebt. Ja. Und was ist Ihr Ziel dabei?
Naja, es geht immer darum, ein Verständnis zu entwickeln für gewisse Dinge. Und wir lassen alles zurückbauen. Also wir haben schon ein Auto auseinanderbauen lassen von unseren Studierenden, um zu demonstrieren, was gut rückbaubar ist und was eben total schlecht rückbaubar ist. Bis hin zu kleinen Pavillons, die wir rückbauen lassen. Wir haben jetzt eine ganze Scheune abgebaut hier in der Nähe von Freiburg mit unseren Studierenden. Das heißt, wir streuen immer wieder diese Rückbau-Workshops ein. Um ein Verständnis dafür zu bekommen. Das heißt, wenn ich dementsprechend entwerfe, ist das Rückbauen einfach. Und wenn ich mir keine Gedanken über den Rückbau mache, dann ist es sehr wahrscheinlich auch in den meisten Fällen einfach nicht rückbaubar. Das ist Nummer eins. Und das Zweite, was wir machen, wir lassen immer aus den rückgebauten Teilen und Elementen Materialbibliotheken erstellen, und zwar im dreidimensionalen Raum. Das heißt, die Studierenden erarbeiten sich nach dem Rückbau-Workshop ein Lager, ein digitales Lager dieser Teile. Und es steht immer wieder im nächsten Schritt an, aus diesem gewonnenen Material dann etwas anderes zu kreieren und zu bauen. Das kann experimentell sein, das kann übertrieben wild sein, das kann aber auch ganz pragmatisch sein. Ja? Also wie ich zum Beispiel aus alten Fenstern dann wieder eine Fassade entwickle, wie wir im Roofkit das geprobt haben, dass die dann andere Qualitäten aufweist. Das Schöne nur ist, dass die Studierenden lernen müssen, ich bin nicht im idealtypischen Fassadenzeichnen unterwegs und bestelle hinterher meine Fenster genauso, wie ich sie gezeichnet habe, sondern ich habe zuerst die Fenster und muss mir dann Gedanken darüber machen, welche Ästhetik und welche Konstruktionsprinzipien liegen denn jetzt meiner Fassade zugrunde, damit ich diese Fenster überhaupt einsetzen kann. Und das finde ich wichtig, dass wir beides immer wieder trainieren mit den Studierenden und die Studierenden ihre Perspektive wechseln und flexibel bleiben und offen sind für solche Experimente und solche pädagogischen Kniffs, die wir mit ihnen anwenden.
Ist das eine freiwillige Angelegenheit und ist das Interesse groß von Seiten der Studierenden? Oder?
Ja, wir hatten ja jetzt auch vor anderthalb Jahren die Möglichkeit, sogar 3 Gastprofessuren hier zu etablieren mit der Hilfe der STO-Stiftung, die parallel sogar diese Themen mit uns gemeinsam bearbeitet haben. Und es war wunderbar zu sehen, dass unsere Studierenden das auch extrem nachgefragt haben, dass man sich bewusst ist, dass das eine Relevanz in der Gesellschaft hat, diese Themen, und dass wir uns entweder im Kleinen, das meine ich jetzt mit diese Rückbau-Workshops, wo es um kleinere Strukturen geht, bis hin aber auch zu großen Fragen, wie ich ganze Gebäude eben, anstatt sie abzubrechen und abzutragen, umnutzen kann und in neue Funktionen hineinbringen kann. Und wir versuchen immer wieder auf unterschiedlichen Maßstabsebenen das mit den Studierenden zu trainieren und zu zeigen, dass wir hier noch sehr, sehr viel Potenzial haben. Und was sehr schön ist, hier in der Fakultät Architektur in Karlsruhe wählen sich die Master-Absolvierenden ihre Themen selbst. Wenn Sie heute hier die Arbeiten anschauen, weit über 90% der Absolventinnen beschäftigen sich mit Bestandsbauten. Das heißt, es hat ein Umdenken schon stattgefunden. Der Bau auf der grünen Wiese ist nicht mehr das Maß aller Dinge, wie es noch zu meiner Ausbildungszeit war. Ja. Und das finde ich schön. Und das unterstützen wir und das treiben wir auch voran. Und dazu ist es notwendig, dass wir eben auch Gastprofessuren oder auch ordentliche Professuren hier haben, die das immer wieder mit den Studierenden trainieren. Das ist unsere Aufgabe.
Und zum Bauen im Bestand kommen dann eben auch gesellschaftsrelevante Fragen wie sozialverträgliches Wohnen. Also da komme ich nochmal auf das RoofKids-Team zurück und diesen gewonnenen Solar-Decathlon. Da ging es ja auch um Dachaufbauten, falls es jetzt noch nicht alle mitbekommen haben, um das jetzt nochmal auch zu erwähnen. Und da haben sie sich ja auch ums Wohnen Gedanken gemacht. Ne? Ja. Also das kommt dann schon auch mit noch mit rein. Ja, ne?
Wir haben uns da vor allem extrem viele Gedanken über das Quartier gemacht, weil wir sind mittlerweile der Überzeugung, dass diese Aufgaben, die wir im baulichen Bereich haben und in diese soziale Frage hineinstrahlen, das nicht mehr nur an einem Objekt zu lösen ist, sondern es muss immer wieder über die Quartiersfrage gelöst werden. Denken Sie an Energiefragen. Ja? Nicht jedes Haus ist geeignet, um Energie zu erzeugen. Aber wenn Sie 500 Gebäude anschauen und sagen, naja, das eine produziert mehr und das andere eben weniger, aber ich baue einen Ausgleich, eine Nachbarschaft der guten Nachbarn und man hilft sich gegenseitig, dann funktioniert das. Bis hin zu Mobilitätsfragen, ja? Bis hin zur Frage, welche Art von Wohnraum muss ich denn überhaupt kreieren, damit das Quartier davon profitiert. Und damals auch bei dem Projekt RoofKit kam ganz klar auch der Wunsch, in Interviews, die wir mit den Leuten dort vor Ort geführt haben, dass man einen Veranstaltungsraum braucht, in dem man einen Geburtstag feiern kann, in dem man abends Veranstaltungen stattfinden kann, in dem ein Kleintheater proben und dann aufführen kann, in dem Tanzveranstaltungen sein können. Ich glaube, wir müssen lernen, wieder zuzuhören für diese Bedürfnisse auch einer Quartiersgemeinschaft. Und daraus dann haben unsere Studierenden eben dieses RoofKit-Projekt entwickelt als Aufstockung auf einer Gründerzeitstruktur aus dem 19. Jahrhundert. Eine ehemalige Fabrik, die dann auch wieder schon wieder unbenutzt war, in der dritten oder vierten Nutzung mittlerweile als Restaurant. Und eben einen Gemeinschaftssaal aufgesetzt hatten und darüber zwei Geschosse Wohnungen, die aber dann auch wieder dem Anspruch hatten, dass man gemeinschaftliches Wohnen probiert. Das heißt, nicht abgeschottete Einzelwohnungstypologien, sondern ein gemeinschaftliches Wohnen, in dem es zwar auch private Rückzugsbereiche gibt, aber vor allen Dingen auch Gemeinschaftsflächen, wo man sich begegnet, wo man miteinander spricht, wo man Zeit miteinander verbringt und sich kennenlernt. Und ich glaube, das ist so ein Bedürfnis unserer heutigen Generation von Studierenden, sich mit diesen Fragen extrem auseinanderzusetzen. Und das kombiniert, und deswegen wird es komplex irgendwann, das kombiniert mit der Frage von vorgefertigten Holzmodulbauten, die aber sortenrein gefügt sein müssen mit innovativen Materialien und sich noch selbst mit Energie versorgen. Und
genau.
Das ist komplex.
Es ist sehr komplex. Ja. Daher auch die Frage, wird sich das Berufsbild der ArchitektInnen verändern? Splittet sich das ein bisschen auf?
Ich glaube, es wird sich verändern, wie es auch schon in den letzten 100 Jahren oder 500 Jahren immer wieder passiert ist. Nur ich glaube nicht, oder das fände ich schade, wenn es sich in ein Spezialistentum entwickeln würde. Ja? Also deswegen auch noch mein absolute Plädoyer dafür, das immer wieder zu trainieren mit unseren Studierenden im Entwurf. Dass die Studierenden das immer wieder an die Schwierigkeiten kommen, eben diese Komplexität zu bearbeiten. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir in dieser Komplexität auch bleiben und eben nicht versuchen, einzelne Teilbereiche zu verteilen und dann im Endeffekt diese Aufgabe zerstückeln in kleine Teilbereiche, die Gefahr birken, dass man eben nicht holistisch denkt. Also das ist sicherlich richtig, dass ich über diese Fragestellung der Nachhaltigkeit, der Sortenreinheit, der Energieversorgung, der Mobilität, dass das sehr, sehr komplexe Fragestellungen sind. Aber ich glaube, Architektur war noch nie in eine nicht komplexe Disziplin. Es sind vielleicht andere Themen hinzugekommen, die wir neu hinzunehmen müssen in dieses Spiel hinein. Aber ich glaube, es ist notwendig, auch der Disziplin willen, dass man es eben in einer Hand behält und eben meiner Ansicht nach entwerferisch lösen muss.
Genau, sonst geht die Architektur auch verloren oder die Qualität.
Ja, es ist einfach keine baukulturelle Aufgabe mehr, weil sonst wird es irgendwie so zersplittet in Einzelbereiche, die zusammen aber im Endeffekt die Gefahr zumindest beherbergen, nicht mehr miteinander kommunizieren zu müssen. Und dann, glaube ich, ist es baukulturell ein Verlust, wenn wir es nicht mehr schaffen, diese unterschiedlichen Anforderungen an ein Gebäude eben auch in einer Hand zu halten und die auch unterschiedlich zu gewichten und dementsprechend eben auch unterschiedliche Lösungsansätze für unsere Aufgaben zu finden.
Und nichtsdestotrotz ist die Interdisziplinarität total wichtig. Ich glaube, BauingenieurInnen haben gerade auch eine unglaublich wichtige Aufgabe, das mitzutragen. Und ihre Expertise einzubringen.
Da hat sich ja extrem viel getan. Also ich finde jetzt die Art und Weise, wie wir heute auch mit Kolleginnen hier von dem Bauingenieurswesen zusammenarbeiten, ist das eine unglaublich kollektive und verständnisvolle Arbeit. Und vor allem haben wir gelernt, diese Expertisen eben ganz, ganz früh in den Entwurfsprozess mit einzugliedern. und nicht so zu tun, als wenn man zuerst mal entwirft und dann schaut man, wie alles andere auch funktionieren könnte. Und da hat sich doch in den letzten Jahren oder sogar Jahrzehnten ein sehr kollegiales Verhältnis entwickelt, wie wir miteinander arbeiten und wie wir auch produktiver arbeiten und wie wir uns auch gegenseitig unterstützen und helfen. Und das sieht man an dieser Art und Weise auch, wie unsere Studierenden mittlerweile ein Verständnis auch für baukonstruktive und statische Fragen entwickelt haben, die fast schon selbstverständlich und aus einer gewissen Selbstverständlichkeit heraus entworfen und mitgedacht werden. Und das Gleiche wünsche ich mir im Endeffekt auch für die Themen der Sortenreinheit und der Fragen von Kreislaufgerechtigkeit, der Frage von Materialität, dass eine gewisse Selbstverständlichkeit mit hineingerät und das nicht betrachtet wird als ein Randphänomen.
Ja, wenn wir zum Teil der Umsetzung kommen unseres Gesprächs, wie zufrieden sind Sie denn, wie sich die Umsetzung derzeit prozentual niederschlägt in der breiten Masse?
Ja, ich glaube halt eben ganz fest, dass es natürlich wahnsinnig schwierig wird, ein solches unglaubliches, großes Schiff, das das Baugewerbe darstellt, um 180 Grad zu drehen. Das heißt, wir fahren natürlich nach wie vor mit voller Kraft in die eine Richtung.
Richtung Eisberg.
Ja, wissen aber schon, wir müssten eigentlich in die andere Richtung fahren. Und die Frage ist ja, wie wir es schaffen, hier die entsprechenden Umstellungen vorzunehmen. Und dann gibt es ja ganz viele Instrumente. Die Eigenheit im Baugewerbe ist, dass sich dieses Baugewerbe aus einer unglaublich großen Zahl von Firmen ja auch zusammensetzt. Das heißt, wir hatten ja nicht Ansprechpartner wie in der Automobilindustrie von 5, 6 großen Spielern in diesem Feld, sondern wir haben Tausende von Firmen und Tausende von kleineren Firmen, eben auch in mittelgroßen Firmen, die mitgenommen werden müssen und die es eben auch gilt, auf diese oder mit dieser Wende eben auch zu schauen, wie wir in Zukunft, und da kommen wir an die ökonomische Frage, auch Geld verdienen in diesem Bereich, weil das dürfen wir nicht vergessen. Es geht immer noch auch um eine Ökonomie in diesem Bereich. Und da sind wir natürlich noch nicht so wahnsinnig firm und so wahnsinnig gut aufgestellt, weil es nach wie vor, und das kann ich auch bestätigen aus unseren Forschungsarbeiten und Testbauten heraus, wenn wir alleine auf die Investitionskosten schauen von solchen Konstruktionsprinzipien, nach wie vor so um die 10-15% teurer liegen bei einem vergleichbaren Standardbau.
Also Hinderungsgrund Nummer 1
ist im Endeffekt, dass sich noch keine Bauindustrie im großen Maßstab etabliert hat, die es schafft, in großen Skalen diese Materialien und Verbindungstypologien und überhaupt die Idee von wie wir in Zukunft bauen würden, ausgerollt haben. Also wenn Sie schauen, wer bietet heute solche Lösungen an oder auch solche neuartigen Materialien aus Sekundärstoffen, sind das sehr, sehr oft Start-ups, kleine Firmen, die im Endeffekt sich gerade versuchen, an dem Markt zu etablieren. Und die produzieren eben in kleinen Margen und nicht in sehr, sehr großen Margen. Ja. Und deswegen sind wir heute auch noch bei den Kosten einfach nicht an dem Punkt wie bei etablierten Bauprodukten und Materialien. Das ist Fakt. Ja. Mhm. Und das wird auch noch einige Jahre dauern. Es braucht aber gleichzeitig auch die Nachfrage natürlich von planender Seite her für solche Lösungen und für solche Materialien. Mhm. Und es braucht gleichzeitig politische Vorgaben, dass wir eben es auch schaffen würden und könnten, hier einen Schritt in die Richtung zu machen, wie es beispielsweise schon in Dänemark, in Norwegen, in Frankreich passiert ist, dass man dort zum Beispiel die Baugenehmigung an den Ausstoß von CO2 pro Quadratmeter Nutzfläche eines Gebäudes knüpft. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Herangehensweise, weil man dort eine Zielvorgabe gibt. Man sagt zum Beispiel in Dänemark, wir sollten nicht mehr als 12 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter Nutzfläche in der Erstellung und im Betrieb pro Jahr erzeugen. Das erreicht man relativ gut mittlerweile schon in Dänemark. Und natürlich hat dadurch auch die Politik ein Instrument in der Hand, wo man sagt, auf einem Absenkpfad bis zum Jahr 2000 und x, möchte ich das aber jetzt um wiederum 2 Kilogramm und so weiter, bis man im Endeffekt auf einer Neutralität oder fast Neutralität erreichen könnte und dadurch aber nicht die Innovation hemmt. Das heißt, diese Länder geben nicht vor, wie man das zu erreichen hat, sondern sie geben einen Zielwert vor. Und das finde ich bemerkenswert und das finde ich gut. Das stärkste Instrument dabei ist die Beibehaltung des Bestands. Das heißt, in diesen Ländern darf man, wenn ich ein Bestandsgebäude umbaue, das Bestandsgebäude mit 0 in meine Kalkulation einrechnen und ich darf Sekundärmaterialien mit 0 einrechnen. Das heißt, was wir erlebt haben jetzt in den letzten anderthalb Jahren in Dänemark, ist eine unglaubliche Fokussierung auf den Bestand, auf den Umbau, auf den Weiterbau, auf die Aufstockung. Und das gleichzeitig mit Materialien, die mindestens schon mal einen Lebenszyklus hinter sich gebracht haben. Mhm. Und das ist schön, dass es gar nicht so über die Materialität selbst erreicht wurde, sondern eben über eine Zielvorgabe, in dem Fall der CO2-Ausstoß. Und wir sollten lernen. Also ich glaube, das sind so Möglichkeiten, wie wir Hindernisse aus dem Weg räumen können, wo wir uns auch weiterentwickeln können und dass wir eben das nicht einschränken, sondern sagen, naja, wir geben ein Ziel vor und wir geben aber gleichzeitig eben auch den Wunsch heraus, dass wir möglichst viele Wege finden, um dieses Ziel zu erreichen. Ich habe jetzt gerade einen aufgezählt, mit dem Bestand umzugehen.
Ich habe das Gefühl, dass wir schon sehr lange in kleinen Schritten unterwegs sind und vielleicht mal die Schritte etwas vergrößern müssten. Was würden Sie von der Politik sich erwarten, damit das Ganze ein bisschen schneller auch vorangeht, damit die breite Masse ja in der Umsetzung auch mal folgt, kreislaufgerecht zu planen und zu bauen?
Ja, Bayern ist ja vorangeschritten, gerade mit dem Gebäudetyp E. Es gibt ja die 19 Gebäude, die gerade getestet werden, die in der Planung sich befinden, wie man mit diesem Instrumentenkasten umgehen kann, wo man ihn vielleicht schärfen muss, wo man vielleicht nochmal drüber nachdenken muss. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Ne? Also dass man jetzt mal das einfach testet und mal probiert, wo liegen denn überhaupt die Hemmschuhe? Es ist ja jetzt nicht so, dass wir gesetzliche Grundlagen hätten, die uns das vorher verboten hätten zu tun. Ja? Also es gibt kein Gesetz, das mir verbietet, gewisse DIN-Normen auszuklammern aus einem gewissen Gebäude. Nur ist es natürlich immer wieder eine Frage der rechtlichen Absicherung. Das heißt, wenn etwas schief läuft, und so sind unsere Baugesetze aufgebaut, wer ist haftbar für was? Aus diesem einzigen Grund haben wir im Endeffekt alle unsere Vorschriften und Normen, um den schlimmsten Fall vorzubereiten und hier eine rechtliche Klarheit zu schaffen. Ich kann natürlich diese rechtliche Klarheit voranziehen. Das heißt, ich kann auch Verträge abschließen und darauf zieht so ein bisschen diese Gebäudeklasse E ja ab, indem ich sage, ich klammere gewisse Bereiche einfach aus. Also ich sage, die Verantwortung dafür übernimmt nicht der Hersteller von Materialien oder übernimmt nicht die Plante oder der Plante, sondern wandern auch ein Stück weit an die Bauherrschaft, indem man auch gewisse Risiken eingeht. Das heißt, dass man ein bisschen wegkommt von diesem Vollkasko-Versicherungsschutzmentalität und sagen, wir verteilen das Risiko auf mehrere und handeln hier so ein bisschen nach guten Denken, Gewissen, aber vor allem auch nach guten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und ich glaube, da liegt das größte Potenzial bei uns drin, weil wir hier sehr, sehr weit in den letzten Jahrzehnten auf nur eine Seite, nämlich die Hersteller von Produkten, gewandert sind und alle Risiken dort ablagern möchten.
Und die sozusagen wiederum auch die Norm, also der Industrienorm, eben kreieren, um zu sagen, wenn ihr das so und so macht, seid ihr dann auf der sicheren Seite.
Und genau so ist es entstanden. Ja. Also man hat sich ständig abgesichert, indem man immer wieder probiert hat, natürlich sich selbst nicht damit zu konfrontieren und dafür andere, aber die sich natürlich dann auch abgesichert haben, sagen, naja, dann brauchen wir einfach einen Standard oder eine Norm, in dem Fall vielleicht die DIN-Norm, um sagen, das ist Stand der Technik, das ist eben nicht. Ja. Mhm. So, und dieses Rad zurückzudrehen, das ist nicht so einfach, ja, weil das hat natürlich gewisse Vorteile und gewisse rechtliche Absicherungen, die jetzt nicht jeder gerade so schnell aus dem Fenster werfen möchte. Ja. Und deswegen finde ich es gut, dass wir es testen. Ja. Also deswegen finde ich jetzt diese Initiative in Bayern gut und dass man daran auch wiederum lernt und wieder sagt, das brauchen wir und das brauchen wir nicht. Hier haben wir gute Erfahrungen gemacht, hier haben wir schlechte Erfahrungen gemacht zum Thema Fehlerkultur. Ja. Mhm. Also alles, was wir vielleicht heute denken, dass wir eine absolute Freiheit auf einmal hätten in dieser Gebäudeklasse E, wird man vielleicht feststellen, ist vielleicht gar nicht so gut in dem Bereich oder in jedem Bereich diese Freiheit zu haben. So, und das muss erprobt werden und experimentiert werden und muss kommuniziert werden und diskutiert werden. Und dass es doch überhaupt schon gelingt, jetzt das zu tun, auf Bundesebene beziehungsweise auf Länderebene, ist das schon ein Wahnsinnserfolg. Ich meine, wir reden seit 3-4 Jahren erst davon und trotzdem kommen wir ins Machen und ins Handeln und Tun. Und das ist das Schöne dabei. Ja? Ja. Und das wird auch noch nicht in 2-3 Jahren abgeschlossen sein, sondern das ist ein Prozess. Und wir müssen diese Prozesse begleiten und offen sein dafür, um dann letztendlich gewisse Änderungen in diesem, von den kleinen Schritten zwischen Schwarz und Weiß gesprochen. Ja, wenn wir jetzt sofort einführen würden, Gebäudeklasse E für alle ab 1.1.2025, wird das nicht funktionieren. Und das habe ich vorhin gemeint, ja, dass wir immer wieder testen, dass die Universitäten eine Aufgabe dort beibehalten und auch ausfüllen und dann eben letztendlich politische Entscheidungen fällen und die müssen wir vorbereiten, diese politischen Entscheidungen. Das ist unsere Aufgabe. Wir müssen sie vorbereiten. Ja. Weil keine Politikerin, kein kein Politiker wird aus der Hüfte raus schießen und sagen, das machen wir so.
Ja, und das, woher soll es auch kommen? Ne?
Das und diese Straßen zu ebnen und zu bereiten, das ist jetzt unsere Aufgabe. Und deswegen finde ich jetzt auch diesen Podcast wichtig und Diskussionen, die wir führen und gute Beispiele zu bauen.
Ich muss gerade noch an dieses kleine Detail denken, wenn man ein Gebäude abbaut, der Balken oder Träger im Container landet, dann gilt er als Abfall und darf nicht mehr wiederverwendet werden, dann muss wieder sozusagen alles neu geprüft werden. Ich weiß nicht, wie viele es von solchen kleinen kniffeligen Details gibt, die das Ganze wahnsinnig erschweren. Das ist sozusagen ja auch eine wichtige Aufgabe aus den Universitäten wahrscheinlich oder aus dem Berufsstand, die Politik dahingehend zu beraten, zu sagen, das sollte.
Ja, genau, das startet mit unserem Abfallwirtschaftsgesetz, ja, wo solche Dinge eben festgelegt sind, bis hin zum Kreislaufwirtschaftsgesetz, das wir jetzt gerade neu revidiert haben, bis hin zu dieser Frage, wie sich neue Unternehmen bilden können, und man sieht das schon in Europa, neue Firmen bauen können, die uns diese Aufgabe abnehmen. Das heißt, zurzeit ist es doch so, dass Baufirmen wie In situ, Barbara Buser, Kerstin Müller, die sich dort seit Jahrzehnten schon engagieren, im Endeffekt immer wieder Einzelaufgaben prüfen müssen, weil wir es noch nicht den Fall haben, dass wir eine Industrie haben, die uns diese Aufgabe abnimmt. Das heißt, wenn Barbara oder Kerstin irgendwelche IPE-Träger oder Holzträger ausbauen, müssen diese Träger dann zumindest ein paar davon getestet werden, um zu sagen hinterher, jawohl, die können das und das und das. Es wäre doch schön, wenn sich eine Industrie etablieren würde, die uns Planenden im Endeffekt dieses Material schon geprüft, das heißt mit einem Zertifikat zur Verfügung stellen würden und damit auch natürlich dann die Prozesse der Tragwerksplanung und so weiter extrem vereinfacht werden würden und auf gewisse Normen zurückgreifen können. Daran müssen wir arbeiten. Aber auch das gibt es bereits. Ja. Es gibt jetzt viele Firmen, die sich genau diese Fragestellung hineinbegeben und diese Dienstleistung im Endeffekt erfüllen wollen und damit eben einen Markt erobern und Geld verdienen können, um diese Lücke zu schließen.
Ja.
Und das ist der Wandel. Also wir reden immer von der Bauwende. An diesen Punkten sieht man die Wende, die bereits stattfindet und sich bereits etabliert hat. Ja. Und heute, und das finde ich auch wichtig, ja, vor 20, 30 Jahren, wenn man jetzt gesagt hätte, man baut da irgendwas Altes ab und schraubt das dann irgendwie wieder das Neues hin, hätten es alle gesagt, ja, das ist so eine Modeerscheinung, so shabby chic hieß das noch vor einem Jahr und so weiter und so weiter. Das heißt, das war ein Accessoire.
Ja, ne? Und es waren sogar teilweise neue Sachen, die auf einmal gemacht wurden.
Richtig, genau. Ja. Und was wir aber schaffen sollten, ist, dass wir ein Umdenken haben, dass diese heutige Generation von Architektinnen und Architekten zuerst denkt, naja, kann ich das nicht schon mal nehmen, was schon mal da war? Und dann sich fragt, wie kann ich denn ergänzend mit Primärmaterialien arbeiten? Das heißt, wir müssen es einmal auf den Kopf stellen. Und das hat sich auch geändert. Ja? Also unsere Studierenden hier am KIT, das finde ich immer wahnsinnig schön, dass die mit dieser Ästhetik auch arbeiten. Ne? Dass die mit der Ästhetik des Gebrauchten und der Geschichte, der Identifikation mit dem arbeiten, in dem Wissen, dass es das nur so einmal gibt. Also man schafft eine Architektur und einen Entwurf, der auch über das Material und über die Konstruktionsweise eigenständig und einzigartig wird. Und das finde ich gut, weil das brauchen wir auch. Wir brauchen eine Diskussion über die Ästhetik dieser Kreislaufwirtschaft und der Frage, wie man hier auch wieder an alte Traditionen, an Handwerks, haben wir schon darüber gesprochen, Handwerksberufe, an Fügetechniken, die sich auch in der Ästhetik widerspiegeln. Das Fachwerkhaus, ein perfektes Beispiel dafür, über die Konstruktion gedachte Architektur. Und da müssen wir wieder hin. Und das haben wir ein bisschen vernachlässigt über die letzten Jahrzehnte, weil man gar nicht mehr daran interessiert war, diese Eigenheit zu zeigen und auch zu zelebrieren. Ja. Und das schafft die heutige Generation wieder.
Für mich klingt das gerade so, als würde das auch die Relevanz des Berufsstandes total anheben nochmal. Ja. Weil es eben weggeht von diesem Normenkatalog und da was rauspicken, was andere da schon mal überlegt haben und das passt jetzt da so rein. Das erfordert wirkliche Kompetenz.
Ja. Es erfordert einen Umgang mit dem historischen Wissen einerseits, wo komme ich her und was ist gelaufen und was muss ich machen, und andererseits mit der unglaublichen Kreativität, mit gewissen vorgefundenen Dingen umzugehen und die neu zu kombinieren und da was Neues daraus entschaffen. Ja. Ein wunderbarer Beruf. Ja? Und das ist doch Baukultur, ne? Das Kreative zu fördern und nicht, was Sie eben beschrieben haben, ein Rezeptbuch aufzuschlagen, sage ich, wenn ich das und das und das erfülle, bin ich sicher und dann mache ich es, wie es aussieht, ist mir egal.
Ja. Ja? Genau.
So, das ist eine andere Auffassung unseres Berufs. Ja? Und daran sollten wir arbeiten. Und dann wird sich die Baukultur extrem auch wieder ändern und hoffentlich auch wieder im Zentrum unserer Diskussion stehen können.
Dann würde ich Sie bitten, zum Schluss noch motivierende Worte zu formulieren für diejenigen, die ihre Praxis eigentlich gerne ändern wollen, aber vielleicht aus wirtschaftlichen Gründen noch zögern und eben nicht anfangen oder nicht wissen, wie sie anfangen sollen.
Ja, das ist sicherlich nachvollziehbar. Also es braucht immer, ich glaube, so eine unglaubliche Portion Mut, eben das Bewahrte zu verlassen und auf neue Ufer auszubrechen. Nur der Mehrwert, der in so etwas drin liegt, ist halt eben ungleich höher, als wenn ich diesen ausgetretenen Weg zum 517.000 Mal laufe und im Endeffekt keinen neuen Erkenntnisgewinn habe. Das heißt, ein gewisser Stolz, eine gewisse Freude, eine tiefe Befriedigung erziele ich meiner Ansicht nach nur dann, wenn ich einen etwas steinigeren und schwierigen Weg gegangen bin und hinterher stolz auf das zurückblicke, was ich geschafft habe. Und das zu machen, bedeutet manchmal, um die Ecke zu denken. Also wenn Sie jetzt gerade nochmal fragen, kann sich das vielleicht nicht leisten oder noch nicht leisten oder man hat Angst davor, dass man nicht leisten kann, haben wir sehr oft in den Projekten immer so die Strategie, dann einfach mal nicht alles sofort. Das heißt, mal zu überlegen, was brauche ich wirklich und wo lasse ich Dinge vielleicht weg und wo ist mir das nicht so wichtig und was ist mir aber wirklich wichtig. Also diese Priorisierung von gewissen Teilen und das auch mal über einen längeren Zeitraum zu sehen, gerade im Baulichen, in Etappen zu denken und zu sagen, ja, ich baue dann irgendwie den zweiten Teil erst in 10 Jahren oder in 15 Jahren oder baue so, dass ich relativ einfach weiter oder an- oder aufstocken kann. Das sind so neue Strategien, die wir, glaube ich, beschreiben sollten. Und da entdecken wir hier gerade sehr viel Freude drin. Das heißt, dass man sich auch teilweise durchaus auch beschränken muss, dass man priorisieren muss, dass man hierarchisieren sollte und kann. Und dann eben aber dadurch eine Freiheit erlangt, Dinge auszuprobieren und Wege zu beschreiten, die vorher noch niemand beschritten hat und gegangen ist. Und das auch gerne mit Fehlern, das wird ja wieder passieren. Aber die ursprüngliche Fragestellung ist, wie schaffe ich mir diesen Freiraum? Und ich glaube, da haben wir in den letzten Jahren gelernt, mutig sein. Ja? Auch wenn jeder sagt, hör auf mit Pilzen zu züchten, das macht überhaupt keinen Sinn, das habe ich wirklich oft gehört in den letzten 10, 15 Jahren, ist es doch befriedigend zu sagen, naja, es hat doch geklappt. Ja? Und man muss beharrlich bleiben und dranbleiben und zu gucken, wie man dort einen Schritt vorwärts geht, um dieses Gefühl zu erzeugen des Stolzes und der Zufriedenheit mit dem, was man tut.
Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit, Dirk Hebel.
Dankeschön.
Das war die zweite Episode zum Thema Erprobung in der Praxis. Wer sich weiter einlesen möchte, findet den Link zum Buch Sortenrein bauen, bei dem Hebel Mitherausgeber und Mitautor ist. Die nächste Episode erscheint am 1. Juni und zu Gast wird die Architektin Anna Heringer sein. Bis dahin eine gute Zeit. Der Podcast Architektur statt Planung wird in Zusammenarbeit mit dem Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der BAK konzipiert. Redaktion, Moderation und Produktion, ich, Kerstin Kunikat, Berlin 2024.